Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde Freiburg. Wenn du uns kennenlernen möchtest, besuche uns gerne in der Kronmattenstraße 5 oder online auf unserer Website, Instagram oder Facebook. Wir freuen uns auf dich. Jetzt wünschen wir dir eine gesegnete Zeit mit der nachfolgenden Predigt.
Ja, wir starten mit einer Predigtreihe. Danilo hat es eben schon gesagt über das Buch Daniel. Es geht um den Glauben im Gegenwind, Christsein mit Gegenwind. Wer schon einmal mit einem Fahrrad in Norddeutschland gefahren ist, der kennt diese Szene, wenn man sozusagen, wenn der Wind nicht von hinten kommt, das ist immer sehr angenehm und leicht, aber wenn der von vorne kommt, dann kann das anstrengend sein, oder? Dann hat man zwischendurch auch mal den Eindruck, ich fahre lieber zurück, aber dann kommt man nicht ans Ziel. Genau, und damit wollen wir uns heute beschäftigen, mit dem Gegenwind und wie der Prophet Daniel umgegangen ist. Und ich lese uns aus Daniel 1, ich lese uns das ganze Kapitel, ist etwas länger, hört einmal zu. Es war im dritten Jahr der Herrschaft von Joachim, dem König von Juda. Da zog Nebukadnezar, der König von Babylonien, nach Jerusalem und belagerte es. Gott gab Joachim, den König von Juda, in die Gewalt Nebukadnezars. Auch einen Teil der wertvollen Gefäße aus dem Hause Gottes gab er Nebukadnezar zur Beute. Der ließ sie in das Land Shinar bringen, in den Tempel seines Gottes. Er brachte die Gefäße in das Schatzhaus seines Gottes. König Nebukadnezar sagte zu Aschpenas, seinem Palastvorsteher: Wähl von den Israeliten einige aus, sie sollen aus dem königlichen Haus sein oder aus einer angesehenen Familie stammen. Es sollen junge Männer sein, an denen es nichts auszusetzen gibt. Sie sollen schön sein, weise und klug, einsichtig und verständig. Also geeignet, in den Dienst am königlichen Hof einzutreten. Sie sollen unsere Schrift und unsere Sprache lernen hier in Babylon. Gib ihnen jeden Tag etwas von der königlichen Tafel zu essen. Sie sollen den Wein trinken, den auch ich trinke. Die Männer sollen 3 Jahre lang ausgebildet werden und dann in meinen Dienst eintreten. Unter den ausgesuchten Männern aus Juda waren Daniel, Hanania, Mischael, Asaja. Der Palastvorsteher gab ihnen andere Namen. Daniel nannte er Belshazzar, Hanania nannte er Schadrach, Mischael nannte er Meschach und Asaja nannte er Abednego. Daniel war fest entschlossen, die königlichen Speisen und den Wein nicht anzurühren. Denn dadurch würde er sich unrein machen. Er bat den Palastvorsteher, sich nicht unrein machen zu müssen. Gott sorgte dafür, dass der Palastvorsteher Daniel gegenüber wohlgesinnt und verständnisvoll war. Der Palastvorsteher sagte zu Daniel: Ich fürchte meinen Herrn, den König. Er hat festgelegt, was ihr essen und trinken sollt. Er könnte der Ansicht sein, dass ihr schlechter ausseht als die anderen jungen Männer eures Alters. Ihr bringt mich beim König noch um Kopf und Kragen. Der Palastvorsteher hatte einen Aufseher eingesetzt über Daniel, Hanania, Mischael und Asaja. An den wandte sich Daniel und sagte: Mach mit uns 10 Tage lang einen Versuch. Gib deinen Knechten Gemüse. Das wollen wir essen und nur Wasser trinken. Dann soll man uns mit den jungen Männern vergleichen, die von den Speisen des Königs essen. Je nachdem, was du dann als Ergebnis siehst, mach mit deinen Knechten weiter. Der Aufseher ließ sich darauf ein und machte 10 Tage lang den Versuch mit ihnen. Nach 10 Tagen sahen sie besser und kräftiger aus als alle Männer, die königlichen Speisen aßen. Da nahm der Aufseher Daniel und seinen Freunden die Speisen weg und den Wein, den sie trinken sollten. Stattdessen gab er ihnen Gemüse. Gott schenkte den 4 jungen Männern außergewöhnliche Erkenntnis und Weisheit. Schon bald kannten sie sich in allen Wissenschaftsgebieten gut aus. Daniel verstand sich außerdem darauf, Visionen und Träume aller Art zu deuten. Nebukadnezar hatte befohlen, die Männer nach 3 Jahren zu ihm zu bringen. Als diese Zeit vorbei war, brachte der Palastvorsteher sie zum König. Der König unterhielt sich mit den Männern. Er fand unter ihnen niemanden, der so war wie Daniel, Hanania, Mischael und Asaja. So kamen sie in den Dienst des Königs. Der König befragte sie zu vielen Dingen, ganz egal, was es auch war. Er fand sie 10-mal klüger und verständiger als alle Zeichendeuter und Magier in seinem Königreich. Daniel blieb im königlichen Dienst bis zum ersten Regierungsjahr von König Kyros. Soweit einmal der Text. Das Buch Daniel, wir haben es eben gerade gelesen, handelt von 4 jungen Männern, die wahrscheinlich noch im Teenageralter waren, als sie verschleppt wurden aus ihrer israelischen Heimat, ihrer jüdischen Heimat nach Babylonien. Babylon, das ist ungefähr das Gebiet heute des Iraks. Zum historischen Hintergrund einmal, es gab eine Schlacht 605 vor Christus, eine weltbedeutende Schlacht, muss man sagen, weil dort bei Karkemisch die Truppen der Babylonier auf die Truppen der Ägypter trafen. Und diese Schlacht ging zugunsten der Babylonier auf. Die Ägypter, die eigentlich Großmacht waren, mussten ihre Macht sozusagen abgeben und der Einflussbereich der Babylonier wuchs und sie wurden sozusagen so etwas Ähnliches wie eine Supermacht in der Region damals. Das Problem war, jedenfalls für die Juden, dass sich das jüdische Königreich, also das Königreich Juda, vorher verbündet hatte mit den Ägyptern, die jetzt ja unterlegen waren. Und so sah es auch für den König von Juda nicht gut aus. Nebukadnezar, der damals noch Kronprinz war und dann später auch König von Babylonien, hat sozusagen so im Vorbeigehen auch noch Juda kurz erobert und die Hauptstadt Jerusalem. Die Israeliten hatten damals nicht den Hauch einer Chance. Die Folge davon waren, das wird hier beschrieben, erst einmal, das war sozusagen eine nationale Katastrophe, ein nationales Trauma, dass der Tempel geplündert wurde. Es wurden dort die Gefäße mitgenommen und sie wurden nach Babylonien gebracht und dort in die Tempel der heidnischen Götter gebracht. Das muss man sich also vorstellen, diese Gegenstände, die eigentlich dem wahren und lebendigen Gott Israels für sie hergestellt worden waren und ihnen dienen sollten, wurden jetzt sozusagen in die heidnischen Tempel gebracht. Ein Trauma. Und nicht nur Gegenstände wurden dort nach Babylonien verschleppt, sondern auch junge Menschen, das wird hier beschrieben, junge Adlige, die aus adligem Haus kamen, die nahm er sich, die wurden sozusagen geraubt und wurden dort nach Babylon verschleppt. So auch Daniel und seine 3 Freunde. Lass uns einmal anschauen, wie es denen dort im Exil ging. Also Daniel und seine 3 Freunde sind in Babylonien. Sie leben jetzt in einer fremden Stadt mit einer fremden Kultur und mit fremden Göttern. Babylon, das muss man wissen, war damals die größte Stadt der Menschheit. Das war das Zentrum, das Machtzentrum und das kulturelle Zentrum der damaligen Zeit. Man kann ein bisschen etwas von diesem großartigen oder Größe dieser Stadt noch besichtigen. Und zwar interessanterweise bei uns hier in Berlin. Wer schon mal im Pergamonmuseum war in Berlin, dort ist das Ischtar-Tor rekonstruiert. Das hat man im, glaube ich, 19. Jahrhundert dort gefunden, in den Ruinen von Babylon und hier nach Deutschland gebracht und hier wieder rekonstruiert. Das war ein Tor, das genau dieser Nebukadnezar II. Bauen ließ. Es ist nur ein Teil dieser riesengroßen Toranlage. Und man kann wirklich davon ausgehen, dass Daniel und seine Freunde auch durch dieses Tor schon durchgelaufen sind. Wenn ihr mal in Berlin seid, unbedingt vorbeischauen. Was muss das für ein merkwürdiger Mix damals gewesen sein? Auf der einen Seite diese faszinierende Stadt, diese Hochkultur, die Tempel, die Paläste, die Wissenschaft in diesem Land, in Babylonien, ganz anders als so, wie es dort in Jerusalem war. Auf der anderen Seite aber auch diese Erfahrung, die Daniel und seine Freunde dort machen mussten, dass sie verschleppt worden sind und dass ihr Volk und ihre Kultur und auch ihre Religion sich ja sozusagen als die Schwächere erwiesen hat. Sie waren die Niederlage erleben mussten. Die Götter der Babylonier hatten offensichtlich sich als stärker erwiesen als der Gott Israels. Und so kam sicherlich bei den Freunden damals diese Frage auf, diese Frage, macht unser Glaube an Gott, an den Gott Israels, eigentlich in dieser Situation noch Sinn? Sollen wir das nicht irgendwie alles über Bord werfen, was wir bis jetzt so mitbekommen haben? Sollten wir nicht anfangen, auch uns zu assimilieren sozusagen? Sollten wir nicht auch anfangen, vielleicht den Göttern von Babylon zu dienen? Diese Kultur, die doch unserer Kultur offensichtlich überlegen ist. Ich kann mir vorstellen, dass die jungen Männer, nein, ich kann es mir nicht nur so vorstellen, sondern hier wird es ja auch so beschrieben, dass das durchaus Fragen waren, mit denen diese vier Teenager sich damals beschäftigen mussten. Soziologen sagen, dass man hat ja immer die Meinung, dass jeder so individuell seine persönliche Überzeugung hat und dazu steht. Das mag bis zu einem gewissen Grad auch so sein, aber viel häufiger können wir es erleben, dass die persönliche Meinung und Überzeugung und Weltanschauung, die ich habe, eigentlich identisch ist mit den 5 bis 10 Menschen, die um mich herum leben. Das könnt ihr sicherlich nachvollziehen. Also die Menschen um mich herum haben einen sehr starken Einfluss darauf, was ich denke und fühle und meine. Es ist nicht so, dass wir uns hinsetzen und sagen, es gibt hier 10 verschiedene Möglichkeiten und ich wähle dort nach meinem Verstand irgendwas aus, sondern man wird geprägt durch die Menschen, mit denen man unterwegs ist. Und wenn man aus seiner Umgebung und aus seiner ursprünglichen Kultur herausgerissen wird und in einer anderen Kultur lebt, wo andere Meinungen, andere Überzeugungen, andere Weltanschauungen herrschen, dann ist es eigentlich ganz automatisch so, dass man sich nicht nur damit beschäftigt, sondern dass das, was man dort hört und sieht und die Überzeugungen, die dort zum Tage kommen, dass die Einfluss haben auf die eigenen Überzeugungen. Keiner von uns ist davon sicherlich frei. Was hat das jetzt nun alles mit uns zu tun? Nun, tatsächlich wird das Leben der Christen im Neuen Testament häufig beschrieben als ein Leben im Exil. Christen leben zwar in dieser Welt, aber sie sind doch nicht von dieser Welt, wie Jesus das im hohepriesterlichen Gebet in Johannes 17 sagt. Christen leben in dieser Kultur, aber in dieser Gesellschaft, aber sie sind doch irgendwie nicht Teil im engeren Sinne davon, sondern sie leben in der Ferne, in der Fremde. Ihre eigentliche Heimat ist das Reich Gottes, ist der Himmel. Und hier sind sie sozusagen nur zu Gast. Die ersten Christen wussten darum und manchmal finden sich solche Dinge in den Briefen. Zum Beispiel, wenn Petrus formuliert in 1. Petrus 1, als er an die Christen schreibt, an alle Menschen, die Gott erwählt hat und die in der Fremde verstreut leben. Und er meint nicht nur die geografische Fremde sozusagen, sondern auch die geistige Fremde, dass Menschen nicht sozusagen, dass wir als Christen nicht wirklich, wir leben zwar in dieser Welt, das ist auch unser Platz, aber wir sind nicht von dieser Welt. Wir leben im Exil. Unsere eigentliche und tiefste Heimat ist bei Gott. Und deswegen haben wir eigentlich ähnliche Fragen und ähnliche Herausforderungen wie Daniel und seine Freunde hier. Wir erleben auch diese Spannung zwischen der Faszination unserer Kultur, in der wir leben, auf der einen Seite und zugleich auch die Irritation, da wo nämlich unsere Kultur, unsere Gesellschaft in Spannung steht zu unserem Glauben und unseren Überzeugungen. Wir leben in einer Gesellschaft, in der der christliche Glaube immer weniger plausibel ist. So wie Daniel und seine Freunde stellen wir uns die Frage, hat der christliche Glaube eigentlich noch eine Zukunft oder ist er nicht doch ein Auslaufmodell? Das war interessanterweise ja nicht immer so, sondern hinter uns liegen viele Jahrhunderte, in denen der christliche Glaube im Grunde genommen so etwas Ähnliches wie die Leitkultur war. Ich sage nicht, dass in früheren Zeiten alles gut war und dass alles sozusagen vom christlichen Glauben geprägt war. Das ist sicherlich nicht so. aber doch verstand sich Europa als das christliche Abendland. Und tatsächlich, wenn man das noch einmal sich anschaut, dann wird man feststellen, dass die Schulen, die Universitäten, die Politik, die Kunst, bis in den Städtebau hinein, auch in unserer Stadt, steht im Mittelpunkt eine riesengroße Kirche, eine riesengroße Kathedrale. Und wir merken, diese Stadt hat ein Kreuz in ihrem Wappen. Ja? Also daran kann man das erkennen. Oder wenn ich an der Universität vorbeigehe, da steht oben ein Jesus-Zitat. Die Wahrheit wird euch frei machen. Ja, wir leben in einer Kultur, die über viele, viele Jahrhunderte vom christlichen Glauben geprägt war. Und in dieser Kultur ist es relativ einfach zu glauben, weil man so etwas wie einen Rückenwind spürt. Dass die Plausibilität des christlichen Glaubens ist offensichtlich. Wenn viele Leute glauben, wenn die Leistungsträger und die Meinungsmacher vom christlichen Glauben geprägt sind, dann ist es relativ einfach zu glauben. Man hat Rückenwind. Aber der Wind hat sich ja gedreht. Und jetzt stellt sich die Frage, wie plausibel ist das Christsein eigentlich noch? Wir schauen uns die Mächtigen und die Einflussreichen in unserer Gesellschaft an, die Politiker, die Meinungsmacher der Medien. Und die allermeisten haben mit dem christlichen Glauben gar nicht mehr so viel zu tun. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, ich weiß. Aber insgesamt weht der Wind aus einer anderen Richtung. Du musst nicht mehr Christ sein, um ein besonders gutes oder ethisch vorbildliches Leben zu führen. Früher war das identisch. Wer christlich war, wer sich christlich verhielt, der verhielt sich vorbildlich. Inzwischen ist es fast gekippt, muss man sagen. Und man hat eher den Eindruck, dass Menschen, die Jesus als Lebensfundament oder den Glauben als Lebensfundament nehmen, dass die schnell in Erklärungsnot kommen, warum sie denn das tun. Der Glaube wird häufig belächelt, das ist noch die milde Form, häufig auch lächerlich gemacht. Oder was ich in letzter Zeit beobachte, dass der christliche Glaube, jedenfalls Menschen, die den christlichen Glauben ernst nehmen, sofort unter Fundamentalismusverdacht gestellt werden. Haben wir gesagt, also wenn du nicht übereinstimmst mit unseren Überzeugungen, die jetzt in der Gesellschaft Mainstream sind, dann haben wir eigentlich ein Problem mit dir. Charles Taylor, ein kanadischer Religionsphilosoph, sehr schlauer und einflussreicher Mann, hat das mal so ausgedrückt und hat gesagt, in unserer Zeit, in unserer Kultur, hier in der westlichen Kultur, ist es nicht mehr möglich, ohne Zweifel zu glauben, sondern nur noch mit Zweifeln zu glauben. Ich glaube, dass da eine Wahrheit hintersteckt. Also dieses zweifellose Glauben, naja, also Zweifel gab es immer und wird es immer wieder geben, aber es war viel, viel einfacher, ohne Zweifel zu glauben, weil man überall bestärkt wurde darin. Alle haben das bestärkt, diese Ansicht über Gott und diese Welt in einer christlich geprägten Gesellschaft. Inzwischen ist es so, dass es wir eigentlich an jeder Stelle hinterfragt werden mit unserem Glauben. Und so kann man nur noch mit Zweifeln glauben und nicht mehr ohne Zweifel glauben. Und so stellen wir uns diese Frage, ist der Glaube eigentlich noch richtig? Ist das, was ich da glaube, eigentlich plausibel? Gibt es eigentlich Gott? Macht das Leben als Christ Sinn? Oder sollten wir nicht viel mehr den Glauben hinter uns lassen, uns anpassen und ich sage einmal, den Göttern unserer Gesellschaft zu dienen? Und ich meine das jetzt nicht, ich will das hier nicht lächerlich machen, sondern tatsächlich gibt es ja auch in unserer Gesellschaft Götter im übertragenen Sinne. Beruflicher Erfolg, Geld, Selbstverwirklichung, Hedonismus, was auch immer. Und häufig ist das eine echte Möglichkeit, eine echte Alternative zu unserem Glauben. Ich fand es sehr interessant, ich habe gerade in der letzten Woche ein Interview gehört mit Ulrich Pazani. Ulrich Pazani ist sicherlich den einen oder anderen bekannt, ein Pastor, landeskirchlicher Pastor und Evangelist, der die letzten 20, 30 Jahre vielen Menschen geholfen hat, zum christlichen Glauben zu finden. Und er wurde gefragt, haben Sie eigentlich auch manchmal Zweifel, Herr Pazani? Und interessanterweise antwortet er darauf, ja. Ich stelle mir manchmal die Frage, ob das mit Gott wirklich wahr ist. Oder ob ich mir das nicht doch nur alles ausgedacht habe. Ganz schön ehrlich fand ich das. Aber auch wahr, oder? Und das ist nicht, es geht gar nicht anders in dieser Gesellschaft, als dass unser Glaube herausgefordert wird und unser Glaube immer wieder auf den Prüfstand gestellt wird. Okay, gehen wir mal einen Schritt weiter. Das feste Herz. Daniel und seine Freunde kommen in eine heikle Situation. Der König hat für sie Folgendes vorgesehen, so eine Elite-Ausbildung in einem Internat. Sie bekommen interessanterweise alle einen neuen Namen. Ihre alten Namen hatten alle einen Gottesbezug, also auf den Gott Israels, einen Gottesbezug. Die neuen Namen, die sie bekommen hatten, haben alle einen Bezug auf die heidnischen Götter von Babylon, interessanterweise. Also da ist schon auch Musik drin, das ist nicht nur ebenso, sondern ganz bewusst gibt er ihnen neuen Namen und damit will er ihnen auch eine neue Identität natürlich verleihen, das ist klar. Sie müssen die Sprache und die Kultur lernen, das wird hier ausdrücklich erwähnt. Und sie sollen dadurch, das ist irgendwie das Ziel, sie sollen das, so wie sie geprägt sind, sie sollen das eigentlich vergessen. Sie sollen eigentlich ihre jüdische Identität loslassen und sie sollen eine neue babylonische Identität annehmen. Das ist der Versuch. Und dann wird hier das beschrieben und das wird ja auch dann ausgeführt, dass der König anweist, sie sollen auch die Speisen essen, die der König bekommt. Nun, das hört sich erstmal ganz gut an. Der König bekommt sicherlich keine schlechte Nahrung. Also der hat sicherlich viel Fleisch bekommen und leckere Speisen und Wein, wird hier gesagt. Also da würden wir doch alle zuschlagen. Was kann denn daran verderblich sein, fragen wir uns, davon zu essen. Nun, man muss Folgendes wissen. Erst einmal, indem der König eben diese Anweisung gibt, dass die Juden dort, diese jungen Männer, auch die Speisen essen sollen, das ist auch der Versuch, ihre Identität zu brechen. Denn ihr wisst, was wir essen, das macht auch ein bisschen unsere Identität aus. Also wir Deutschen essen gewisse Dinge und wenn wir in die Ferne gehen, essen wir dann manchmal auch noch das, weil das unsere Identität ist und es prägt uns. Und ich sage mal, wenn ein Italiener hier in Deutschland anfängt, Sauerkraut und Schäufele zu essen, dann merkt man, dass er schon ganz schön assimiliert ist in dieser Gesellschaft. Ja? Also das macht man nicht einfach so. Und hier ist es auch, er weist also an, ihr sollt das essen, was ich esse, damit ihr so werdet wie ich. Das ist eigentlich sein Hintergrund, der Hintergrund davon. Und natürlich muss man auch wissen, dass diese Speisen häufig, das war in der Antike ja so, auch den heidnischen Göttern vorher geopfert worden waren. Also da war auch sozusagen eine spirituelle Komponente mit dabei. Und ihr wisst auch, dass die Speisegebote für einen Juden sehr, sehr, sehr wichtig sind. Und wir merken, Daniel und seine Freunde kommen in eine echte Spannung hinein, in einen Gewissenskonflikt. Was sollen sie jetzt tun? Und das ist gar nicht so einfach, wir können uns das vorstellen. Sie leben dort in diesem Internat und sie können sich da nicht einfach so verweigern. Ja? Also das geht einfach nicht. Wenn der König was anweist, wenn er einen Befehl gibt, dann ist er natürlich auch umzusetzen. Und sie kommen einfach in diese brenzlige Situation und sie wenden sich an den Internatsleiter. Und sie sagen, wir haben hier ein Problem. Und er sagt, das habe ich mir schon fast gedacht, dass ihr damit ein Problem habt. Aber wenn ihr damit ein Problem habt, dann habe ich ein Problem. Denn ich muss das umsetzen. Und es kann sein, dass es mich den Kopf und Kragen kostet, also dass ich umgebracht werde, wenn ich das nicht umsetze. Also das ist eine Gemengelage, die ist überhaupt gar nicht einfach. Und wir wissen, dass der Nebukadnezar auch nicht so ein einfacher Typ war. Da verlor man auch mal schnell seinen Kopf, wenn es hart auf hart ging. Und jetzt ist ganz interessant, was die jungen Männer dort machen. Sie machen folgenden Vorschlag. Sie sagen, gebt uns statt dieses Essens einfach vegetarische Kost, Gemüse und nur Wasser statt Wein. Und dann lasst uns doch mal nach 10 Tagen schauen, ob wir wirklich so abgemagert und kraftlos aussehen, wie man denken könnte. Oder ob das nicht gut geht. Und ich finde, das ist eine ziemlich smarte Art und Weise des Widerspruchs. Die beiden oder die vier gehen nicht in die Fundamentalopposition, in den Hungerstreik, das hätten sie ja auch machen können. Sie hauen auch nicht einfach ab, wenn das überhaupt möglich gewesen wäre, ich weiß es nicht, sondern sie machen einen mutigen, aber auch irgendwie sehr konstruktiven Gegenvorschlag. Ja? Sie sagen, lass uns mal was anderes ausprobieren. Wir schauen mal, ob das hier vielleicht klappen könnte, ob das auch funktioniert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn wir Jesus nachfolgen in unserer Gesellschaft, dass wir solche Situationen auch kennen. Situationen, wo wir merken, das wird jetzt irgendwie eng. Ich komme in einen Gewissenskonflikt. An dieser Stelle wird es schwierig werden für mich und ich weiß nicht, wie ich mich richtig verhalten kann. Hier ist meine Identität als Jesus-Nachfolger herausgefordert und hier bin ich auch in meinem Gewissen herausgefordert. Besonders schwierig wird es natürlich immer dann, wenn jemand, so wie bei den vier jungen Männern hier, wenn jemand Gewalt, wenn jemand Macht über mich hat, wenn ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis da ist, als Student dem Professor gegenüber zum Beispiel, der Azubi dem Meister gegenüber, der Angestellte dem Chef, die Kinder den Eltern gegenüber. Oder manchmal ist es auch die Gruppe, in der man lebt, die einen unheimlich großen Druck ausüben kann. Manchmal ein unausgesprochener Druck, dass man sich so verhält, wie es alle tun. Was sind das für Dinge? Ich will gar nicht so viele nennen. Ihr könnt das nachher nochmal selber miteinander besprechen, was das für Dinge sind, wo ihr herausgefordert seid, euren Glauben zu leben. Ich will nur mal ein paar Stichworte nennen. Ehrlichkeit zum Beispiel. Wenn dein Chef zu dir kommt und sagt, wir haben jetzt bald hier die Verhandlungen mit den potenziellen Kunden, ich gebe dir hier mal die Zahlen, die kannst du bitte mal vortragen. Aber diese Zahlen stimmen mit der Realität nicht überein. Sie sind geschönt, sie sind manipulativ. Und du sollst sie jetzt sozusagen vorbringen. Da merkten wir, oha, das geht eigentlich nicht. Das kann ich eigentlich nicht. Ich habe mich mal mit einem TÜV-Ingenieur unterhalten, ein junger Mann, der gerade anfing nach dem Studium. Und er sagte, wenn ich in die Werkstätten komme, um dort die Autos abzunehmen, dann gibt es so eine Erwartungshaltung von manchen Werkstätten, die sagen, auch wenn die Wagen nicht in Ordnung sind, das ist ein guter Kunde von uns oder ich weiß nicht was, trotz Mängel nehmen sie ab. Gar nicht so einfach. Wie soll ich mich da entscheiden? Stichwort Ethik. Als Mediziner, wenn du im medizinischen Betrieb arbeitest, wenn du Arzt bist oder als Pfleger oder Krankenschwester arbeitest, kann es sein, dass du immer mehr in unserer Gesellschaft in brenzlige Situationen kommen. Begleiteter Suizid wird gefordert. Kann ich das eigentlich tun? Abtreibung. Kann ich da eigentlich mitwirken? Bis zu welchem Grad? Was ist da, wie kann ich mich da positionieren? Stichwort Religion. Kollegen von mir berichten mir, dass es häufig in Städten, wo sie tätig sind, so etwas wie gemeinsame Gottesdienste der Religion gibt. Nicht der Konfession, das ist etwas ganz anderes, sondern der Religionen. Also wenn mit muslimischen oder buddhistischen Geistlichen zusammen man einen Gottesdienst feiern soll und Gebete sprechen soll in einem Gottesdienst. Ich weiß, wie spannungsreich das ist. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es absolut wichtig ist, das, was man interreligiösen Dialog nennt, dass wir miteinander reden, dass wir über unseren Glauben reden mit Menschen, die einen anderen Glauben haben. Das ist extrem wichtig. Das hat Paulus ständig getan und das sollten auch wir tun. Aber da, wo sozusagen manchmal indirekt, manchmal direkt von uns gefordert wird, dass wir eigentlich einem Verständnis von Religion zustimmen sollen, der davon ausgeht, dass die Wahrheitsfrage nicht zu beantworten ist und dass eigentlich alle Wege nach Rom führen, da kommen wir in Schwierigkeiten. Ich kenne solche Situationen auch aus meinem Leben. In Hamburg hatte ich auch so eine Situation und die hat mich extrem herausgefordert in so einem Pastorenkreis. Und ich fragte mich, soll ich hier meine Stimme erheben oder nicht? Das hat mich wirklich Wochen beschäftigt bis zur nächsten Sitzung. Sage ich hier was oder nicht? Niemand von uns will irgendwie als Spielverderber auftreten. Niemand von uns mag es gerne, der Sonderling zu sein. Niemand von uns will sich zum Larry machen lassen. Bei Daniel bewundere ich seine Klarheit, seine Gradlinigkeit auf der einen Seite, aber, und das ist interessant, auch seine Konstruktivität auf der anderen Seite. Und ich finde, da sieht man schon etwas von dem, was Jesus später gesagt hat im ähnlichen Zusammenhang, als er sagte zu seinen Jüngern, seid klug wie die Schlangen, aber ohne falsch wie die Tauben. Seid klug wie die Schlangen, aber ohne falsch wie die Tauben. Das heißt, bewegt euch im Dialog, macht gute Vorschläge, seid konstruktiv, aber bleibt auch bei euren Überzeugungen. Daniel verfällt hier nicht in die Opferrolle, da sind wir sehr schnell drin, alle sind gegen uns. Er geht auch nicht in die innere Immigration, sondern er macht einen Gegenvorschlag, einen guten Gegenvorschlag. Er sagt, lass uns das doch mal so ausprobieren. Die meisten Themen, in denen unser Gewissen betroffen ist, sind sehr komplex und gar nicht so leicht zu beantworten. Und deswegen will ich hier auch von vorne gar nicht sagen, wie ihr euch in den einzelnen Situationen zu verhalten habt, weil ich eure Situation so gut auch nicht kenne und überhaupt gar nicht auch die Weisheit habe, zu allem was zu sagen. Das wisst ihr manchmal besser. Aber was wichtig ist, und das können wir hier, glaube ich, auch nochmal lesen, ist die Tatsache, dass wir in unserem Herzen klar bleiben sollen. Dein Herz kann dir niemand nehmen. Dein Herz, das soll bei dir bleiben. Und letztlich ja bei Gott und seinen Geboten. Vers 8 steht, Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, die königlichen Speisen und den Wein nicht anzurühren. Also er hat eine tiefe innere Überzeugung, zu der er stand. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen, das wünsche ich auch mir, dass wir diese tiefe innere Überzeugung, dass wir daran bleiben. Bewahre dein Herz. Der dritte und letzte Punkt ist der Trost. Ich kann mir vorstellen, dass der Daniel in diesen Nächten nicht gut geschlafen hat, dass seine Gedanken immer kreisten. Ich kenne sowas aus meinem eigenen Leben, wo man sich die Frage stellt, was soll ich denn jetzt hier tun? Soll ich hier wirklich Einspruch erheben? Macht das überhaupt Sinn? Was werden die Reaktionen sein? Was hat das für Folgen für mich, für Konsequenzen? Daniel wusste, dass diese Situation, in die er geraten war, kein Zufall war, sondern dass er bewusst da drin war und er war sich bewusst, dass es noch jemanden gab, der über dem Ganzen stand. Und wenn wir in diesen Text hineinschauen, dann stellen wir genau das fest, dass hier immer wieder nicht nur von dieser spannungsreichen Situation geschrieben wird, sondern dass hier auch immer wieder deutlich gemacht wird, wer eigentlich der Handelnde ist. Vers 1, Gott gab Joachim in die Gewalt von Nebukadnezar. Gott hat das getan. Es waren jetzt nicht die Umstände. Gott hat es getan. Vers 9, Gott sorgte dafür, dass der Palastvorsteher Daniel gegenüber wohlgesinnt war. Gott war am Wirken. Im Hintergrund war der schon dabei, etwas zu tun. Vers 17, Gott schenkte den vier Männern außergewöhnliche Erkenntnis und Weisheit. Daniel und seine Freunde waren nicht allein. Da war jemand im Hintergrund, der sozusagen die Strippen zog, der dafür sorgte, dass seine Leute da durchkamen, der die Geschichte der Völker führte und auch diese vier Teenager. Ich weiß, dass man in solchen Situationen, in solchen Daniel-Situationen manchmal ziemlich hilflos ist und sich auch einsam fühlen kann. Man denkt, man ist ganz alleine. Aber du bist nicht alleine. Gott ist an deiner Seite. Er ist längst am Wirken. Warum wissen wir das so genau? Nun, es gibt eine sehr schöne Parallele zwischen Daniel und seinem Handeln und Jesus, Christus, unserem Herrn. Daniel wurde ins Exil geführt. Christus ging freiwillig ins Exil. Er verließ den Himmel und kam hier auf diese Erde. Und er tat es, um uns eine ewige Heimat und ein ewiges Zuhause bei Gott zu geben. Daniel blieb den Geboten Gottes treu und war bereit zu leiden. Christus war bereit, ganz und gar den Willen Gottes zu erfüllen und den Weg Gottes zu gehen. Er war bereit, sogar zu sterben und er hat es sogar getan, und zwar für uns. Christus ist der wahre und der bessere Daniel. Daniel kann uns in seiner Vorbildhaftigkeit, in seiner Gradlinigkeit ein Vorbild sein. Aber Christus ist viel mehr als ein Vorbild, sondern er hat sein Leben hingegeben, um uns zu retten. Und das ist der Kern der Botschaft heute Morgen. Nicht sei so stark und klug wie Daniel, sondern schau auf Christus. Du bist im Gegenwind einer nachchristlichen Gesellschaft nicht allein, auch wenn du dich manchmal einsam fühlst. Dein Glaube wird geschüttelt und hinterfragt, aber Christus hält dich fest. Zweifel nagen an deiner Seele, du fürchtest dich vor der Brutalität der Gruppe oder vor den guten Argumenten der anderen. Ich habe manchmal Angst vor den guten Argumenten der anderen. Ich bin nicht so schlau, dass ich allem ein besseres Argument entgegensetzen könnte. Aber da ist jemand, der ist stärker und der zieht die Strippen im Hintergrund. Unsere Identität liegt nicht in uns, sondern sie liegt in Jesus Christus. Wer wir sind, wird nicht von anderen bestimmt, nicht von ihrem Applaus und nicht von ihrem Widerspruch. Beides kann einen ja sehr irritieren. Wer wir sind, wird noch nicht einmal bestimmt von uns selber und von uns selber festgelegt, unsere Gedanken, unsere Gefühle, die Umstände und die Situationen. Wer wir sind, das spricht uns Gott zu, der uns sagt, du bist von mir gewollt, erwählt und geliebt. Du bist wertvoll, du bist so wertvoll, dass ich meinen Sohn für dich gab, damit du leben darfst. Und deswegen darfst du wissen, er wird dich nicht loslassen, egal was passiert. Und je mehr du diese Überzeugung hast, das verinnerlichst und weißt und darin lebst, wirst du so leben können wie Daniel, treu, geradlinig, glaubensvoll und konstruktiv. Amen.